Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es um die Dankbarkeit, das haben Sie schon mitbekommen. Und mit der Dankbarkeit, da hat es ja so seine Tücken. Als Kind hatte ich ein ausgesprochen zwiespältiges Verhältnis zu ihr. Meine frühesten Erinnerungen in diesem Bereich sind vermutlich ähnlich wie bei Ihnen, wenn Sie auch vom Dorf kommen. Da steht man als kleines Kind vor irgendwelchen Verwandten zweiten und dritten Grades, die eigentlich die eigenen Eltern besuchen. Und ich komme aus dem Dorf, wo meine Großeltern schon gewohnt haben. Und die hatten beide Geschwister, die so im zweistelligen Bereich waren. Sodass zum Geburtstag meiner Großeltern immer Leute an der Tür auftauchten, die ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen habe. Die fragt mich dann zuallererst mal, kennst du mich denn noch? Und dann kamen da so verrückte Sachen bei raus. Also wir hatten zum Beispiel eine, die hieß Elisabeth, hieß in Familienkreisen Tante Bettchen, wurde bei uns zu Hause aber nur Häuptling Seattle genannt, weil sie immer so majestätisch am Tischende thronte. Und Häuptling Seattle war das Falsche, weil sie gar nicht wusste, dass sie so genannt wurde. Aber jedenfalls standen diese Menschen dann vor mir und man bekommt als Kind so Kleinigkeiten zugesteckt, irgendwas Süßes oder ein Spielzeug. Und aufgrund des Altersunterschiedes und der eigentlich recht eingeschränkten Bekanntschaft trifft ja so etwas in den seltensten Fällen den Nagel auf den Kopf und führt zu überschwänglicher Freude. Und so war das auch bei mir. Nichtsdestotrotz beugt sich dann die Mutter und in manchen Fällen ja auch der Vater zu einem herunter und fordert einen auf, und jetzt sag schön Danke. Ihren absoluten Höhepunkt erreichte diese Danksagerei bei meiner Konfirmation, weil meine Eltern darauf bestanden haben, dass ich jedem einzelnen Schenker einen Dankesbrief schreibe. Selbst dann, wenn er mir das Geschenk persönlich überreicht und schon ein mündliches Dankeschön bekommen hatte. Warum? Das gehört sich so. Das war die lapidare Begründung. Und so saß ich dann da und bedankte mich nicht nur für die vielen Dinge, die ich mir gewünscht hatte, sondern auch für manches andere, was ich einfach so bekommen hatte. Unzählige Handtücher, Schreibmappen, einen Flachmann und sogar ein kleines Herrenhandtäschchen. Manche Leute wissen eben, wie man 14-Jährige glücklich machen kann. Wirkliche Dankbarkeit habe ich erst sehr viel später empfunden und dann auch in wesentlich schwerwiegenderen Situationen, als meine Frau Ja zu mir gesagt hat. Dass bei der Geburt meiner Kinder alles glatt gegangen ist. Dass ich meine Traumstelle bekommen habe, obwohl es zunächst ziemlich hoffnungslos ausgesehen hat. Und am allermeisten, als meine Frau eine Notoperation gut überstanden hat. Diese Dankbarkeit war ganz anders. Das war nichts, an das ich erinnert werden musste, zu dem ich mich hatte irgendwie zwingen müssen, sondern etwas, das scheinbar ganz natürlich aus mir herausgeflossen ist, so ein überwältigendes Gefühl der Freude. Die spannende Frage ist nun, ob diese unterschiedlichen Formen der Dankbarkeit etwas miteinander zu tun haben. Dankbarkeit ist eine geistliche Übung, heißt es ja oft. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass man es nicht bei diesen spontanen Gefühlsaufwallungen belassen sollte, sondern dass man sich zur Dankbarkeit hin und wieder vielleicht zwar nicht zwingen, aber doch vielleicht ein bisschen überreden sollte. Und damit sind wir bei unserem heutigen Predigttext, in dem es, wie gesagt, um die Dankbarkeit geht. Ich lese aus dem Evangelium nach Lukas im 17. Kapitel die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit unsere kurze Geschichte, die heute unser Predigttext ist. Gott segne das Hören und Verstehen. Jesus ist also unterwegs nach Jerusalem und zieht dabei durch ein Dorf irgendwo im Grenzland von Galiläa und Samarien. Dabei begegnet er 10 Männern, die anscheinend auf ihn gewartet haben, vielleicht sogar aufgelauert, muss man schon fast sagen. Schon von Weitem erhoben sie ihre Stimmen und rufen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Worunter sie litten, ist Aussatz, womit in der Bibel eine ganze Reihe von Hautkrankheiten zusammengefasst wird, von der vergleichsweise harmlosen Schuppenflechte und Ekzemen bis hin zu der kurz vor der neutestamentlichen Zeit aus Indien eingeschleppten Lepra. Alle diese Krankheiten hatten eins gemeinsam: sie schlossen die von ihnen Infizierten kultisch aus. Wer unter Aussatz litt, galt als unrein und durfte deswegen nur beschränkt am Gemeinschaftsleben teilnehmen. Wobei nicht ganz klar ist, wie sehr das noch zu Jesu Zeiten ernst genommen wurde, denn in Markus 14 lesen wir von einem Simon, den Aussätzigen, der ein Gastmahl veranstaltet hat. Aber wie dem auch sei, Aussatz blieb eine Krankheit, die das Alltagsleben stark einschränkte. Zudem haftete Aussätzigen oft ein Stigma an, weil im Alten Testament Mose, Miriam und Hiskia von Gott mit Aussatz bestraft worden sind. Wer weiß also, was diese Männer auf dem Kerbholz hatten, dass Gott sie so hart rangenommen hat, mag sich manch einer gedacht haben. Auf den Hilferuf der 10 Männer reagiert Jesus, indem er sie zu den Priestern schickt. Lukas geht an dieser Stelle offensichtlich über ein paar Details hinweg, die interessant gewesen wären. Weil Aussatz kultisch unrein machte, musste ein vom Aussatz Geheilter vor einem Priester erscheinen, der ihn dann wieder reinsprach. Ansonsten war das mit der Krankheit verbundene religiöse und soziale Problem noch nicht beseitigt. Dass Jesus die Aussätzigen also zum Priester schickt, macht nicht nur Sinn, sondern ist absolut notwendig, denn Jesus kann sie zwar heilen, aber eben nicht für rein erklären, weil er kein Priester ist. Aber hat Jesus sie überhaupt an Ort und Stelle geheilt? Oder hat er sie sozusagen als Glaubensschritt losgeschickt, damit sie auf dem Weg erkennen, dass sie geheilt sind? Für die Frage nach der Heilung spielt das vielleicht keine große Rolle, für die nach der Dankbarkeit aber schon. Denn die Frage ist ja: sind hier spontan Geheilte ohne ein Wort des Dankes einfach losgerannt? Oder haben sich Zweifler auf den Weg gemacht, die nach einem Strohhalm gegriffen haben, weil sie sowieso nichts zu verlieren hatten? Wir wissen es nicht, es sei denn, wir verstehen den Satz: als sie hingingen, da wurden sie rein, im Sinn des Zweiteren. Dann wäre die Heilung also tatsächlich erst unterwegs passiert und eine schon davor geäußerte Dankbarkeit hätte vielleicht vorschnell ausgesehen. Was wir erfahren ist, dass sich die Gruppe auflöst, sobald sie bei den Priestern angekommen ist. Der Aussatz hatte sie miteinander verbunden, die Heilung tat es nicht mehr. Zumindest für einen von ihnen trennen sich die Wege. Er lässt seine bisherigen Gefährten stehen und kehrt zu Jesus zurück, um sich bei ihm zu bedanken. Das ist sicherlich nur ein Nebenaspekt der Geschichte, aber ich finde ihn nachdenkenswert, denn er ist mir aufgefallen. In einer Welt, in der das gemeinsame Klagen und Jammern offensichtlich die unterschiedlichsten Menschen miteinander verbindet, passt Dankbarkeit nicht so ins Bild. Wir kennen das alle aus verschiedenen Bereichen. Es gibt so viele Gespräche, die sich darum drehen, was alles schlecht läuft, wie stark man selbst an den Umständen leidet, wie unfähig oder gar böswillig die jeweiligen Verantwortlichen sind und dass man sich als Opfer empfindet. So etwas verbindet. Man schaut sich über wirtschaftliche, politische und soziale Grenzen hinweg an und denkt sich: da ist einer, dem geht so wie mir, der versteht, wie es mir geht. Bis schließlich irgendwer einwirft: ach, jetzt hört doch mal auf mit eurem ewigen Gemecker. Es gibt doch so viel, für das wir dankbar sein können. Und mit einem Mal steht der ganz alleine da. Sicher, es gibt immer vieles, für das man dankbar sein kann, zur Not eben für das Leben selbst. Aber reicht ein schlichtes "schlimmer geht immer" schon als Grundlage für die Dankbarkeit? Fühlt sich das nicht ein bisschen flach an? Blendet das nicht ganz viele Probleme aus? Macht man sich das Leben auf diese Weise nicht so einfach? Nehmen wir unsere Geheilten in der Geschichte. Sicher, sie haben jetzt keinen Aussatz mehr und damit, zumindest formal, haben sie auch ihr religiöses und soziales Stigma verloren. Aber ist das in der Wirklichkeit auch so? Begegnen ihnen jetzt die Menschen völlig unvoreingenommen und vorurteilslos? Oder ist da doch noch etwas davon geblieben, nach dem Motto, wer weiß, ob der wirklich rein ist? Und wie ist es mit all den anderen Problemen, die mit dem Aussatz verbunden waren? Mit lange nicht gepflegten Beziehungen, mit dem Verlust von Einkommens- und Lebensmöglichkeiten, mit der fehlenden Perspektive. Das ist ja alles nicht verschwunden. Grund zur Unzufriedenheit gäbe es also noch genug. Und das Verrückte an dieser Wahrnehmung ist ja, dass sie im Nachhinein die Vergangenheit verzerrt und vielleicht sogar verklärt. Wir kennen das von den Israeliten, die vor dem Auszug aus Ägypten unter Sklaverei und Völkermord gelitten hatten, aber spätestens in der Wüste von irgendwelchen Fleischtöpfen Ägyptens gefaselt haben. So sehr verändert Undankbarkeit den Blick auf die eigene Geschichte. War bis zur Heilung die Krankheit das größte Problem, erscheint sie jetzt auf einmal als Nebensächlichkeit, weil sich das andere ja nicht geändert hat, über das man weiterhin jammern möchte. Ach, der Aussatz, der war eigentlich gar nicht so schlimm. Viel furchtbarer war, dass ich deswegen keine regelmäßige Arbeit gefunden habe. Arbeit habe ich jetzt trotz Heilung immer noch keine und meine damaligen Freunde sind auch weg. Darin liegt übrigens die große Gefahr der Undankbarkeit. Sie blendet nicht nur das Positive systematisch aus, sie kann sogar dazu führen, dass man ein eigentlich großartiges Ereignis wie eine Heilung als Verschlimmerung der eigenen Lage betrachtet. Wenigstens einer der 10 Geheilten spielt bei diesem Spiel nicht mit und kehrt zu Jesus zurück, um sich zu bedanken. Wenigstens einer sage ich deshalb, weil wir von den anderen 9 de facto nichts wissen. Es kann sein, dass sie einfach gedankenlos ihrer Wege gegangen sind. Es kann aber auch sein, dass sie im Stillen Gott gedankt haben. Wir wissen es einfach nicht. Eins ist jedenfalls sicher, nur weil sich jemand nicht ausdrücklich bedankt, sollten wir nicht automatisch auf Undankbarkeit schließen. Vielleicht ist er einfach nur schüchtern und möchte nicht aufdringlich sein. Warum der eine Ex-Aussätzige jedoch anders handelt, darüber können wir ebenfalls nur spekulieren. Es kann um das gehen, was man früher einmal vielleicht gute Kinderstube genannt hätte. Einfach ein Anstand, dieses gehört sich so, was meine Eltern mir schon in frühen Jahren vermitteln wollten, als sie mich zur Dankbarkeit für ein ungeliebtes Geschenk aufgefordert haben. So viel ist jedenfalls sicher, bei der Dankbarkeit hier handelt es sich um eine bewusste und gewollte Entscheidung. Der Geheilte geht nicht einfach zur neuen Tagesordnung über, sondern nimmt sich die Zeit, noch einmal zurückzukommen und sich ausdrücklich bei Jesus für seine Heilung zu bedanken. Wie wir lesen, kehrte er zurück und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und was macht Jesus? Alles, was ihm zunächst dazu einfällt, ist die Frage nach seinen Gefährten. Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Ich muss ehrlich zugeben, mich stört diese Reaktion ein bisschen. So verständlich sie sein mag, offenbart sie doch einen Zug an Jesus, den ich nur allzu menschlich finde. Dass sich überhaupt ein Geheilter überschwänglich bei Jesus bedankt, geschweige denn vor ihm auf sein Angesicht fällt, gehört schließlich auch in den Evangelien nicht gerade zur Tagesordnung. Die meisten Geheilten nehmen ihre Matten und laufen jubelnd weg. Sie springen und tanzen, weil sie wieder oder neu gewonnene Beweglichkeit ausprobieren wollen. Sie schauen sich staunend um, weil sie zum ersten Mal im Leben sehen können. Jesus dagegen steht bei diesen ersten Schritten in ein geheiltes Leben oft gar nicht mehr so im Mittelpunkt des Interesses. Hier aber passiert es sogar, dass einer sich extra noch einmal auf den Weg macht und zu Jesus zurückkommt, um sich bei ihm persönlich zu bedanken. Und das Erste, was er zu hören bekommt, ist ein versteckter Vorwurf, so als könnte er irgendetwas dafür, dass die anderen weggeblieben sind. Selbst Jesus entgeht also nicht der menschlichen Neigung, das Negative eher in den Vordergrund zu stellen als das Positive. Statt sich über eine Dankbarkeitsquote von gut 10% zu freuen, also mindestens 10%, als Prediger und Lehrer kann ich 10%, das wäre unglaublich, davon kann ich nur träumen. Wir haben es ja gerade bei den Osten gehört, ein Leser, eine Leserin, das reicht ja schon. Wie viel Prozent sind das denn? Stattdessen schaut Jesus auf die Undankbaren. Statt sich mit dem einen Guten zu beschäftigen, der da vor ihm im Staub liegt, konzentriert er sich auf die 9 Schlechten, die längst über alle Berge sind. Das geschieht aber zum Glück nur kurz. Anschließend ist Jesu Aufmerksamkeit ganz dem Menschen gewidmet, der da vor ihm auf dem Boden liegt. Und über ihn stellt er zunächst einmal verwundert fest, dass es sich um einen Samaritaner handelt. Einen Fremden, wie er ihn nennt. Der sich hier bedankt, ist also keiner von den üblichen Verdächtigen, keiner von denen man es eigentlich erwarten könnte. Die Samariter sind zwar keine Heiden, aber eben auch keine richtigen Juden. Sie hatten ihre eigene Version des mosaischen Gesetzes und ihr eigenes Heiligtum auf dem Gerizim und eben nicht in Jerusalem. In unserer Geschichte findet sich damit ein Motiv, das wir an verschiedenen Stellen im Alten und im Neuen Testament entdecken. Im vorbildlichen Verhalten eines Fremden bekommen die Frommen auf doppelte Weise den Spiegel vorgehalten. Zum einen sollen sie sehen, dass Gottes Liebe und sein Erbarmen nicht auf sein Volk Israel beschränkt sind, sondern weit darüber hinausgehen. Und zum anderen sollen sie durch das Vorbild des Fremden in ihrem eigenen Verhalten inspiriert und herausgefordert werden. Ob die anderen 9 in unserer Geschichte Juden waren oder ebenfalls Samaritaner, wieder Zurückgekehrte, das wissen wir nicht. Aber die Begebenheit regt uns Fromme zumindest zum Nachdenken an. Da haben Menschen etwas wiedererhalten, was wir alle die meiste Zeit unseres Lebens für absolut selbstverständlich halten, die Gesundheit. Und nur einer hält es für nötig, sich bei seinem Wohltäter dafür ausdrücklich zu bedanken. Nur einer. Und das ist ausgerechnet auch noch einer von denen, die man ansonsten in Bezug auf Frömmigkeit schnell abschreiben würde. Und beim bloßen Danke bleibt es nicht. Nach seiner Bemerkung über die anderen 9 wendet sich Jesus ihm ganz zu und gibt ihm noch einen Zuspruch mit auf dem Weg, mit dem unsere Geschichte endet. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Aus einer Dankesgeschichte wird damit eine Glaubensgeschichte. Und zwar auf eine für die Evangelien ganz charakteristische Weise, die ebenso ganz anders ist, als man es heute mancherorts gepredigt bekommt. Der Zusammenhang zwischen Glaube und Heilung wird ja heute auch immer wieder betont. Nicht selten allerdings in einer Form, die von Kranken als Hürde empfunden werden muss. Wenn du genug glaubst, dann wirst du auch geheilt werden. Jesus aber stellt diesen Zusammenhang gerade nicht her. Er spricht vom Glauben nicht vor der Heilung, denn da zählt allein sein Erbarmen, an das appelliert wird. Nach der vollbrachten Heilung spricht er im Zusammenhang mit der Dankbarkeit vom Glauben, der geholfen hat. Der Glaube, das hingebungsvolle Vertrauen auf Gott, ist also nicht die Vorbedingung für die Heilung. Dafür braucht es nicht mehr als die Bitte um Erbarmen. Der Glaube, der vor der Heilung kaum etwas mehr als die letzte Zuflucht ist, ein verzweifeltes Greifen nach allem, was vor dem Ertrinken rettet, dieser Glaube wird durch die erfolgte Heilung gestärkt und genährt. Allerdings nur dann, wenn ich das, was an mir geschehen ist, dankbar als Gottes Handeln deute. Wenn ich es dagegen für Zufall halte oder eigene Leistung, dann wird es eben nichts mit dem Glauben. Und vermutlich fällt damit dann auch die Dankbarkeit unter den Tisch. Denn Dankbarkeit ist der Schlüssel, der den Weg zum Glauben aufschließt. Wer sein eigenes Leben immer wieder vor Gott reflektiert, wer darüber nachdenkt, an welchen Stellen Gott zum Guten gewirkt und neue Möglichkeiten aufgetan hat, der stärkt damit den Glauben, also das Gottvertrauen, das für das weitere Gelingen des Lebens unerlässlich ist. Dankbare Menschen sind deswegen nicht notwendigerweise gläubige Menschen. Aber gläubige Menschen müssen dankbar sein, sonst wird das mit dem Glauben nichts. Sonst erkennt man die Spuren Gottes im eigenen Leben nicht. Sonst hat man nichts, womit man den Glauben stützen kann. Und so sind in unserer Geschichte 10 Männer geheilt worden. Aber nur einer hat verstanden, was da wirklich passiert ist. 10 sind ihren Aussatz losgeworden. Aber nur einer hat dieses Ereignis mit seiner wahren Bedeutung gefüllt. 10 haben neue Möglichkeiten eröffnet bekommen. Aber nur einer hat das Wirken Gottes in seinem Leben in seiner Tiefe erkannt. Nur einer hat gesehen, dass es um weit mehr geht, als um die schlichte Wiederherstellung der eigenen Gesundheit. Nur einer ist wirklich Gott begegnet und hat ihn gepriesen und gelobt, weil eben nur einer dankbar gewesen ist und innegehalten hat und seine Dankbarkeit in Worte gefasst hat. Und damit hat auch nur einer durch die Dankbarkeit zum Glauben gefunden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.